ganz zum Schluss möchte ich betonen, Annalena Baerbock hat recht. Man kann nicht alles schönreden. Man kann nicht alles schlecht reden, was schön ist. Oder man kann nicht alles schlecht reden, was zwar schlecht ist, aber was schöner sein könnte, wenn dafür getan wird, dass schlechte Politiker schönere Politik machen, damit es dann eben auch besser wird. Und damit dann eben auch die Wohnungen, die zum Beispiel irgendwann gebaut werden, nachdem wir Putin ja auch wieder vertrieben haben, dass die Wohnungen dann eben auch besetzt werden können von Leuten, die da halt wohnen wollen oder können. Also ich verhedder mich jetzt auch ein bisschen und ich weiß schon, dass jetzt auch wieder Kommentare kommen, irgendwie, ja, was labert ihr denn? Dann kann er nicht aufhören und so. Ey, ihr müsst das ja nicht gucken. Ha? Ihr müsst euch ja nicht angucken, was ich hier erzähle. Ihr müsst euch auch nicht anhören, was ich hier erzähle. Ihr könnt jederzeit ausschalten. Aber ihr seid dann die, die davor sitzt und sagt, kann ich jetzt nicht mehr aufhören irgendwie. Ich könnte auch andere Dinge. Ja, dann macht doch andere Dinge. Macht doch einfach andere Dinge. Ihr Penner da draußen. Ihr müsst nämlich gar nicht zugucken und zuhören, was ich hier rede. Ich weiß selbst, dass es nicht hundertprozentig abgestimmt ist. Ich meine, ich habe hier keinen Teleprompter wie Olaf Scholz letzte Woche oder vorletzte oder wann das war, je nachdem, wann ich hier aufzeichne. Nein, aufzeichnen tue ich ja jetzt. Also das ist hier der was haben wir dann? 16.11. Ich weiß nicht, wann ich ausstrahle. Vielleicht schon morgen am 17. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Und euch kann das sowieso egal sein. Wenn euch das irgendwie nervt, ey, macht aus, ja? Hier ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neulandrebellen. Mein Name ist Tom J. Wellbrock und ich möchte hier an dieser Stelle eine kurze Rede von Annalena Baerbock kommentieren. Dass es jetzt Baerbock geworden ist, das ist purer Zufall sozusagen. Diese Rede ist mir halt über den Weg gelaufen. Im Grunde genommen hätte sie auch von Habeck stammen können oder von Scholz oder von mir aus auch von Strack-Zimmermann oder Anton Hofreiter von mir aus, weil der Tenor ist immer der gleiche und das ist auch hier in der Rede so. Und wie gesagt, das möchte ich jetzt kurz mal kommentieren. Oder ein bisschen gerade rücken, man könnte auch sagen, um die eine oder andere Nuance ergänzen.
Und daher machen wir nicht mit, das kann ich gleich schon mal sagen. An diesem Wettbewerb, wer redet Deutschland schlechter?
Okay, also wer auch immer Deutschland schlecht redet, tut das in der Gewissheit, dass es Deutschland schlecht geht. Man kann natürlich das Desaster, das jetzt seit 2020 hing das ja mit Corona los und dann 22 mit dem Ukraine-Krieg. Man kann natürlich die Desaster, die die Bundesregierung im Zuge dieser Krisen angerichtet hat, die kann man natürlich schön reden, aber es ändert ja nichts daran, dass es Desaster sind. Und dementsprechend geht es nicht darum, irgendwas schlecht zu reden, sondern es geht darum, irgendwas realistisch zu betrachten. Und realistisch betrachtet sieht es halt ziemlich scheiße aus. Und sich das schön zu reden, das macht keinen Sinn, weil es nun mal nicht schön ist.
Nein, es geht jetzt darum, wer macht Deutschland stärker in diesen schwierigen Zeiten. Und auch da sollten wir uns an alte Tugenden erinnern.
Konservativene Tugenden, wenn sie sich richtig erinnert. Ich weiß nicht, ob sie sich an konservativene Tugenden erinnert, aber sie fängt hier mit Anstand an. Dann geht es weiter mit weiteren Attributen, die ihr komplett fern sind, mit denen sie überhaupt nichts zu tun hat.
Anstand, Rückgrat, Verantwortung, die über den Tag hinausgeht. Das hat nicht nur unser Land jahrzehntelang stark gemacht, weil es gab ja schon mal andere Krisen, durch die wir gemeinsam gegangen sind, sondern, und das möchte ich in aller Dankbarkeit an die Menschen in unserem Land sagen, das haben Sie gezeigt in den letzten schwierigen letzten Jahren, nicht nur seit dem 24. Februar 2022, sondern auch in diesen Corona-Wintern, an die wir uns alle erinnern. Der hätte jeder hinschmeißen können.
Nein. Da hätte nicht jeder hinschmeißen können in unserem Land. Das ist das, was mich so wahnsinnig aufregt und was mich wirklich, das bringt mich zur Weißglut. Diese Unterstellung, dass alles, was 2020 und in den Jahren danach passiert ist, von den Menschen alles freiwillig ertragen und erduldet wurden und dass natürlich jeder hätte hinschmeißen können, aber keiner hat's gemacht, weil alle so wahnsinnig verantwortungsvoll waren. Keiner konnte hinschmeißen. Und insbesondere nach 2022, nach dem Ende Februar 2022, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat und Deutschland insbesondere und mit Annalena Baerbock ganz vorn an der Spitze, die Russland ruinieren wollte und die von vornherein mal klargestellt hat, ganz die Diplomatin, dass wir uns im Krieg mit Russland befinden. Das Problem sind nicht die Krisen, das Problem ist der Umgang mit den Krisen, weil wir das schon mal so hatten. Der Umgang mit den Krisen ist entscheidend, nicht die Krisen und schon gar nicht die Behauptung, entweder durch die Blume oder ganz direkt, sie seien wie Naturkatastrophen über uns gekommen. Das ist allerdings eher die Lesart von Robert Habeck, aber die kann natürlich Annalena Baerbock auch ganz gut, wenn sie nicht viel kann, das kann sie.
Land, aber niemand ist weggelaufen, sondern hat gesagt, in schwierigen Zeiten steht Deutschland zusammen und genau das müssen wir jetzt wieder tun. Und in diesen schwierigen Zeiten, die nach Corona, und Sie haben an die Jugend erinnert, stellen Sie sich mal vor, Sie sind da gerade 18 geworden und dann geht man rein in die nächsten Jahre und dann erlebt man, der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Was bedeutet das denn für die Zukunftsaussichten?
Wirklich, der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Also das ist natürlich, das ist ja genau die Geschichte, die Baerbock immer erzählt. Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt, weil Russland die Ukraine überfallen hat. Diese Erzählung, und sie wird ja geglaubt. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt vor dem Bildschirm sitzen und sagen, ja, hat sie doch recht, der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt und zwar wegen der Russen, die die Ukraine überfallen haben. Also ich will ja jetzt ja gar nicht mit dem Jugoslawienkrieg anfangen. Das war nämlich auch schon in Europa und der war völkerrechtswidrig und zwar auf ganzer Linie völkerrechtswidrig. Sogar der beteiligte damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat es dann später in dem Interview bestätigt und zugegeben, dass das ein völkerrechtswidriger Krieg gewesen ist. Aber ich will jetzt gar nicht über Russland und die Ukraine sprechen, sondern wie schon gesagt, ich möchte darüber sprechen, wie geht die Politik mit Krisen um? Und wie geht man am besten mit einem Krieg um, der bevorsteht, man versucht ihn zu verhindern. Oder wenn man das Verhindern nicht geschafft hat oder nicht gewollt hat, dann versucht man ihn so schnell wie möglich zu beenden. Stattdessen haben wir eine Annalena Baerbock erlebt, die Russland ruinieren wollte, die ganz offen gesagt hat, wir befänden uns im Krieg mit Russland. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist die oberste Diplomatin der Bundesrepublik Deutschland. Also erinnert euch noch einmal daran, dass Annalena Baerbock diese Dinge gesagt hat. Und dann will sie uns irgendwas erzählen von Zusammenstehen und der Krieg sei nach Europa gekommen. Der Krieg ist nach Europa gezogen worden mit aller Macht und zwar primär von Leuten wie dieser Schnitte, die wir hier jetzt gerade sehen.
Und man erlebt als Tochter, als Sohn einer alleinerziehenden Mutter, dass in den letzten 3 Jahren, weil die Kinder auch einkaufen gehen, nicht nur das Eis super teuer geworden ist, sondern die Kartoffeln doppelt so teuer sind wie in den Jahren zuvor. Die Butter um 1 Euro teurer geworden ist. In solchen Zeiten gilt es doch uns zu fragen.
Woran liegt denn das? Warum sind denn die Dinge alle teurer geworden? Das ist genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Das ist das, was die Baerbocks und Habecks und Klingbeils und Eskens und Scholzes und Lindners und Strack-Zimmermanns und Hofreiters und wie sie alle heißen. Das ist genau das, was sie machen. Sie tun, sie benennen tatsächlich das Desaster, mit dem wir es zu tun haben. Das tun sie. Das ist ja das Faszinierende. Sie tun nur so, als hätten sie damit nichts zu tun. Das muss man sich mal vorstellen. Warum ist denn das Eis? Warum sind denn die Butter und die Kartoffeln teurer geworden? Warum ist denn alles teurer geworden? Warum sind die Energiepreise denn teurer geworden? Warum wandern denn die Unternehmen aus Deutschland ab? Warum können sich denn die Leute keine Wohnungen mehr leisten? Warum werden denn keine neuen Wohnungen mehr gebaut? Warum sind denn die Renten immer niedriger und sind inzwischen so niedrig, dass Rentner nach Pfandflaschen sammeln müssen? Warum steigt denn die Armut in Deutschland, in Familien und insbesondere auch die Kinderarmut? Warum ist das Gesundheitssystem so desaströs? Warum ist das Bildungssystem am Abkacken? Warum ist eigentlich die Carola-Brücke noch immer nicht wieder aufgebaut worden? Die liegt da immer noch in Trümmern. Was ist mit diesem Land passiert? Sie benennt alles. Sie benennt es. Aber sie klammert aus, dass sie dafür verantwortlich zeichnet, diese Dinge zu beheben. Sie und Ihre Regierung, die inzwischen ja nur noch ein Schatten ihrer selbst ist, ach, im Prinzip von Anfang an ein Schatten ihrer selbst war, aber jetzt auch noch handlungsunfähig ist. Sie zählt das alles auf, weniger als ich jetzt aufgezählt habe. Aber im Prinzip tut sie das und das tun sie alle anderen auch. Das tut auch Habeck. Sie zählen das alles auf. Sie sitzen in Küchen von Freunden. Ich lach mich tot. Sie sitzen in Talkshows. Sie posten auf X oder Facebook oder LinkedIn oder Instagram. Sie posten das ganze Drama. Sie posten das ganze Problem. Sie sagen es. Sie benennen es. Aber sie haben damit nichts zu tun. Das muss man erstmal bringen.
Können wir das Leben der Menschen, und zwar aller Menschen, die einkaufen gehen in unserem Land, egal wo sie geboren sind, wo sie herkommen oder welche Partei im Deutschen Bundestag sie wählen, wie können wir dieses Leben der Menschen wieder besser machen?
Indem ihr die Dinge behebt, die ich gerade eben aufgezählt habe. Und wer jetzt hofft, dass sie die Frage, die sie rhetorisch gerade gestellt hat, beantwortet. Nein, nein, tut mir leid. Sorry.
Und all diese Menschen stehen jeden Tag auf. Auch wenn sie viel zu beklagen hätten. Viel zu beklagen über die Frage, dass der Bus nicht pünktlich kommt, über die Infrastruktur, die Situation der Schulen in unserem Land. Auch viel zu beklagen über all die Politikerinnen und Politiker, die hier sitzen. Aber die sagen doch nicht, nee, dann laufe ich mal einfach weg aus meiner Verantwortung als Busfahrer. Stehe ich heute halt nicht auf, dann fährt der Bus halt nicht.
Nein, tun sie nicht. Sie tun das Gegenteil. Sie stehen auf und steigen in ihren Bus, damit der Bus fahren kann. Nur weil sie keine andere Wahl haben. Sie haben keine andere Wahl, Baerbock. Kapier das doch! Und weißt du, dieser Redeausschnitt dauert jetzt noch 12 Sekunden. Kommen vielleicht in diesen 12 Sekunden noch Vorschläge zur Lösung? Sowas wie, wir packen das an, wir machen das. Nein.
Nein, sie tun das Gegenteil. Sie sagen, trotz der widrigen Umstände bin ich da für die Menschen in meiner Stadt, in meinem Dorf, weil meine Nachbarn mich und uns brauchen.
Ja, und das war's auch schon. Das hat jetzt nicht so wahnsinnig lange gedauert, aber war ja auch nur eine kurze Rede. Ehrlich, ich muss das einfach nochmal sagen. Ich bin so schockiert, insbesondere deswegen, weil das Ganze funktioniert. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wir haben es mit einer Politikergeneration zu tun, die so viel Schaden angerichtet hat und so viel Unheil über dieses Land gebracht hat, wie seit Bestehen der Bundesrepublik faktisch noch keine Politikergeneration es vorher geschafft hat. Und wir hatten es durchaus im Laufe der letzten Jahrzehnte teilweise mit Regierungen, Politikern zu tun, die wirklich eine Menge Schaden angerichtet haben und die auch teilweise wirklich, wirklich unfähig waren. Aber das, was wir in den letzten 3 Jahren unter dieser Ampelregierung erlebt haben, das ist komplett beispiellos. Das sowas hat es einfach noch nicht gegeben. Und die Missstände, für die diese Politiker, mit denen wir es hier zu tun haben, verantwortlich sind, die Missstände waren seit Bestehen der Bundesrepublik vermutlich noch nie so gravierend wie heute. Und doch tun sie so, als hätten sie damit nichts zu tun. Gar nichts. Und stattdessen sitzen sie da und stehen da und labern uns voll. Man soll es nicht schlecht reden und es ist im Prinzip ja alles super. Zumindest wie die Menschen das so hinkriegen, obwohl alles so schwierig ist, ist ja trotzdem alles super. Und wir müssen aufpassen auf die Rechtsextremisten und die Populisten und diese ganzen schlimmen Finger, die uns irgendwie alles Mögliche wegnehmen wollen. Leute, da ist nicht mehr viel, was uns weggenommen werden kann. Da ist gar nicht mehr so viel da. Das ist ja schon alles weggenommen. Ein Großteil ist schon weggenommen. Und es wird ja immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Die Punkte, die ich aufgezählt habe, Wohnung, Bildung, Rente, Infrastruktur und so weiter und so fort. Es wird alles nur noch schlimmer. Weil ja nichts da ist. Ich meine, diese ganzen Debatten jetzt seit dem Ampel aus. Olaf Scholz erzählt irgendwas von, plötzlich sind ihm die Renten wichtig. Gleichzeitig sagt er, dass also die Ukraine-Hilfe auf keinen Fall reduziert werden darf und dass wir das doch durchbringen müssen zusammen. Und Friedrich Merz, wenn er denn Kanzler ist, dann liefert er auch noch Taurus-Raketen an die Ukraine. Und wir wissen ja noch gar nicht, was noch alles an Israel geliefert wird, weil wir ja auch nicht wissen, wie lange es dauert, bis Israel dann endlich die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens entweder ausgelöscht, getötet oder vertrieben hat. Das kann ja noch ein bisschen dauern und die deutsche Bundesregierung unterstützt die faschistische israelische Regierung ganz offen und ganz solidarisch. Im Übrigen, bevor es jetzt womöglich Anzeigen von Habeck oder Baerbock oder so in meine Richtung hagelt, also selbst in Israel selbst ist bekannt, dass weite Teile der israelischen Regierung faschistisch sind. Also das ist jetzt nichts, was verboten wäre. Wenn ich jetzt sagen würde, dass Israel im Gazastreifen Völkermord begeht, dann würde ich mich wahrscheinlich auf dünnes Eis begeben. Im ganzen Rest der Welt gäbe es wahrscheinlich damit kein Problem, weil inzwischen sowieso nahezu alle Länder auf dieser ganzen Welt sich darüber einig sind, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord verübt. Aber natürlich sage ich das nicht. Als Deutscher, der auch in Deutschland sendet, kann ich das natürlich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ein Freund von mir gesagt hat, dass das eindeutig Völkermord ist, was Israel im Gazastreifen veranstaltet. Aber ich würde es nie sagen, auf keinen Fall. Ich würde es nie sagen, ich würde auch niemals behaupten, dass Robert Habeck ein Schwachkopf ist. Also, ich habe das jetzt gesagt, aber natürlich nicht, um ihm diesen Titel zuzuschreiben. Niemals würde ich sagen, dass Olaf Scholz zum Beispiel würde ich auch niemals unterstellen, dass er zum Beispiel bei den Cum-Ex-Geschäften so dermaßen viel Dreck am Stecken hat, dass er normalerweise vor einen Richtertisch oder im Prinzip, wenn man es mal genau nimmt, inzwischen längst in den Knast gehören würde. Spätestens nachdem die USA, auch das würde ich nicht sagen, aber mir ist zu Ohren gekommen, dass es Leute gibt, die tatsächlich der Meinung sind, dass die Sprengung der Nord Stream Pipelines, dass die von den USA ausgingen und dass die USA zumindest maßgeblich daran beteiligt waren, mit den Ukrainern oder mit wem auch immer, möglicherweise auch mit Deutschland zusammen. Ich würde das nie sagen. Ich würde das niemals sagen. Auf keinen Fall. Aber ich kann ja nun zumindest mal sagen, was mir gesagt wurde. Und diese Dinge wurden mir gesagt. Ich würde auch niemals sagen, dass Marie Agnes Strack-Zimmermann eine widerliche Kriegshetzerin ist. Das würde ich auf keinen Fall sagen, weil ich weiß ja, die Frau ist wirklich... Also was Anzeigen raushauen geht, ist sie, glaube ich, noch ein bisschen fleißiger als Robert Habeck, der das ja auch schon ganz gerne macht. Und ich möchte ungern riskieren, womöglich eine Hausdurchsuchung. Nein, also das auf keinen Fall. Also dementsprechend, um es nochmal zu betonen und zu unterstreichen, Marie Agnes Strack-Zimmermann ist keine widerliche Kriegshetzerin. Genauso wie Roderich Kiesewetter kein schlimmer Kriegshetzer ist. Und auch Anton Hofreiter ist kein, das sind alles keine Kriegshetzer. Das sind Leute, die sich einfach Sorgen machen. Die sich einfach Sorgen machen, weil... Wir wissen es ja. Russland steht vor der Tür. Die Russen kommen. Es ist eine Frage der Zeit. Die Russen wollen nach Berlin. Sie wollen Berlin einnehmen. Also sie haben halt Interesse an einem Entwicklungsland, um es vielleicht wieder aufzubauen. Sie wollen auch nach Brüssel und nach Paris. Ich meine, wer will denn das nicht? Also das ist doch ganz klar. Und der Russe als solcher ist ja dafür bekannt, es ist ein kleines Land. Russland ist ein kleines Land. Ich meine, das muss man doch auch verstehen, dass die jetzt mal ein bisschen sich ausdehnen wollen und vielleicht auch einfach wegen Platzmangel schon allein. Also ich meine, wenn Deutschland so klein wäre wie Russland, dann würden wir auch sagen, ja, das kann es nicht sein. Ne? Also das kann es nicht sein. Wie sollen wir denn hier auf den paar Quadratkilometern, wie sollen wir denn hier irgendwie noch zurechtkommen? Und dementsprechend möchte ich an dieser Stelle einfach mal Verständnis auch für Wladimir Putin, Autokrat, Diktator, was weiß ich nicht noch alles irgendwie. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal Verständnis dafür aufbringen, dass Wladimir Putin Berlin einnehmen will, dass er Brüssel einnehmen will, dass er wahrscheinlich auch London, ich weiß es nicht, im Grunde genommen, ich weiß gar nicht, ob er vielleicht mit Washington anfängt, weil wenn man von der anderen Seite kommt, ist es so weit ja auch gar nicht mehr. Gut, also jetzt sagen wir mal, man startet jetzt von Ostsibirien aus irgendwie. Das ist ein Katzensprung. Da ist es, man muss dann natürlich noch, gut, man muss noch von der Ostküste in den Staat starten muss man dann noch rüber an die Westküste, aber im Grunde genommen, was soll's? Fängt man halt an der Ostküste an, macht da erstmal alles platt und dann geht's eben weiter Richtung Washington. Und von Washington aus kann man dann im Grunde genommen auch, ich weiß gar nicht, wo geht man denn als nächstes hin? Ja, vielleicht greift man sich erstmal ein paar südamerikanische Länder. Von da aus kann man dann ja im Prinzip fast mit dem Segelboot über Afrika, da vorbei, hoch, also vom Stiefel, also man fängt mit dem italienischen Stiefel im Prinzip an und arbeitet sich dann durch Italien, kippt nochmal den Pisa-Turm um, steigt auf den Eiffelturm, hält einfach Ausschau, wie weit man jetzt gucken kann, was liegt denn jetzt am nächsten und dann guckt man, vielleicht sieht man dann auch Wien plötzlich schon. Ich meine, ich weiß es nicht, also im Fernglas oder so, man kann ja ziemlich weit gucken mittlerweile. Also es ist ja alles möglich und man muss in 5 bis 8 Jahren oder 9 oder 14 Jahren oder so, wird Putin das machen. In der Zwischenzeit ist es natürlich klar, dass wir aufrüsten müssen. Wir müssen kein Geld jetzt in Wohnungen Bau oder Renten oder Gesundheitspolitik, Bildung oder so, Infrastruktur, die Carola-Brücke, das weißt du, wer plant denn jetzt noch Fahrten auf der Carola-Brücke? Keine Sau plant jetzt noch Fahrten auf der Carola-Brücke. Die Carola-Brücke ist Geschichte, ist durch. Dann baut man halt eine andere Brücke, dann baut man halt eine Annalena-Brücke, ein paar Kilometer weiter oder so. Und Putin kommt, er kann ja gar nicht über die Carola-Brücke zum Beispiel rüber, um jetzt von A nach B zu kommen. Das heißt also, im Grunde genommen ist der Einsturz der Carola-Brücke ist im Grunde, wenn man es mal zu Ende denkt, ist der Einsturz der Carola-Brücke ist im Prinzip schon das ist tatsächlich eine Maßnahme, um Russlands Angriff abzuwehren. Das es wird ja nicht so offen angesprochen, aber es ist natürlich so. Die Carola-Brücke ist definitiv, die Carola-Brücke ist ja ein Brückenkopf. Also das ist eine Verbindung zwischen dem einen Ufer und dem anderen Ufer. Und Putin hat ja schon seit Jahren, Putin plante ja, er wollte ja gar nicht erst nach Washington oder an die Ostküste in den Staat. Er wollte von Moskau aus über Istanbul dann im Prinzip gleich, man weiß es eben auch nicht, ob er nicht auch über die Ukraine und dann die Türkei und dann zur Carola-Brücke wollte. Und so gesehen ist es natürlich vernünftig, dass man sagt, nee, also komm, hier, Wladimir, durch die Ukraine kommst du nicht durch, auf keinen Fall. Und du kannst auch nicht jetzt über die Türkei dann plötzlich irgendwie uns die Carola-Brücke vor der Nase wegschnappen, weil da haben wir nicht für gesorgt, da kommst du gar nicht rüber. Wenn Putin jetzt tatsächlich die Carola-Brücke, also können wir ihm sagen, da kommst du nicht rüber, Putin. Über die Carola-Brücke lassen wir dich nicht. Und dementsprechend, im Prinzip läuft das alles gut. Und ich glaube auch, dass Hannes Boris Pistorius, dass der im Grunde genommen, das ist ja, das hat ja alles schon genau geplant. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass diese Carola-Brücke, ich will jetzt nicht die Carola-Brücke überstrapazieren. Man kann auch eine Brücke, die eingestürzt ist, kann man nicht mehr überstrapazieren. Die ist ja vorher schon überstrapaziert gewesen. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Kriegsminister in Deutschland, der Verteidigungsangriffsabwehrbeamte, der obergefreite Boris Pistorius, dass der im Grunde genommen diese Carola-Brücke ganz bewusst hat kaputt gemacht. Und jetzt steht Putin nämlich da. Also, und deswegen hat Annalena Baerbock natürlich recht. Es ist natürlich fatal. Man kann hier alles schlecht reden, ne? Aber ich habe ja nun gerade aufgezählt, zum Beispiel, was wir auch alles machen können und auch machen müssen, habe ich gar nicht aufgezählt. Ich habe ja eigentlich nur aufgezählt, was Putin alles machen will, um halt den gesamten Westen unter seine Fittiche zu nehmen und in sein Einflussgebiet zu stellen, weil sein Land halt klein ist. Das habe ich natürlich kurz erwähnt. Ich habe noch nicht gemacht, doch, ich habe auch gesagt, was wir dagegen tun. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass Boris Pistorius die Carola-Brücke bewusst kaputt gemacht hat im Prinzip, damit Putin seine Pläne nicht weiterverfolgen kann. Und in Anbetracht dessen, was ich erzählt habe, in Anbetracht dessen, über welche Länder Putin dann eben auch letztlich dann eben in Berlin aufschlagen will, in Anbetracht dessen ist es natürlich so, dass wir uns die nächsten 4, 5, 4, 8, 9, 12 Jahre definitiv ganz extrem verstärken müssen. Also wir müssen uns neu aufstellen, juristisch vielleicht nicht, aber militärisch müssen wir uns neu aufstellen. Wir müssen dafür sorgen, dass Putin nicht in die Lage versetzt wird, über die Carola-Brücke oder auch über andere Wege Da gibt's ja noch andere Brücken zum Beispiel, dass diese Brücken definitiv alle kaputt gemacht werden. Und es ist ja auch überhaupt keine Frage, dass jetzt die ganzen Soldaten, die ganzen russischen Soldaten, wo die wollen ja auch dann wohnen irgendwo, wenn die jetzt hier in Berlin sind oder wo auch immer sie hinwollen. Und jetzt stellt man sich doch mal vor, man baut zum Beispiel 400.000 Wohnungen, ne, wie die Bundesregierung das geplant hat. 400.000 Wohnungen, ja. Und dann gehen da 400.000 Russen rein auf ihrem Weg nach Berlin und machen sich da irgendwie einen schönen Lenz mit super digitaler Infrastruktur, Internet für alle, Internet der Dinge und so. Das ist dann alles vorbei. Und dementsprechend, also nein, ganz zum Schluss möchte ich betonen, Annalena Baerbock hat recht. Man kann nicht alles schönreden. Man kann nicht alles schlecht reden, was schön ist. Oder man kann nicht alles schlecht reden, was zwar schlecht ist, aber was schöner sein könnte, wenn dafür getan wird, dass schlechte Politiker schönere Politik machen, damit es dann eben auch besser wird. Und damit dann eben auch die Wohnungen, die zum Beispiel irgendwann gebaut werden, nachdem wir Putin ja auch wieder vertrieben haben, dass die Wohnungen dann eben auch besetzt werden können von Leuten, die da halt wohnen wollen oder können. Also ich verhedder mich jetzt auch ein bisschen und ich weiß schon, dass jetzt auch wieder Kommentare kommen, irgendwie, ja, was labert ihr denn? Dann kann er nicht aufhören und so. Ey, ihr müsst das ja nicht gucken. Ha? Ihr müsst euch ja nicht angucken, was ich hier erzähle. Ihr müsst euch auch nicht anhören, was ich hier erzähle. Ihr könnt jederzeit ausschalten. Aber ihr seid dann die, die davor sitzt und sagt, kann er jetzt nicht mehr aufhören irgendwie. Ich könnte auch andere Dinge. Ja, dann macht doch andere Dinge. Macht doch einfach andere Dinge. Ihr Penner da draußen, ihr müsst nämlich gar nicht zugucken und zuhören, was ich hier rede. Ich weiß selbst, dass es nicht hundertprozentig abgestimmt ist. Ich meine, ich habe hier keinen Teleprompter wie Olaf Scholz letzte Woche oder vorletzte oder wann das war, je nachdem, wann ich hier aufzeichne. Nein, ja, aufzeichnen tue ich ja jetzt. Also das ist hier der was haben wir denn? 16.11. Ich weiß nicht, wann ich ausstrahle. Vielleicht schon morgen am 17. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Und euch kann das sowieso egal sein. Wenn euch das irgendwie nervt, ey, macht aus, ja? Da habe ich keinen Bock drauf. Da werde ich mich jetzt auch echt pissig, ne? Weil ich sehe euch da nämlich schon wieder vor dem Bildschirm sitzen und sagen, Alter, was redet der denn da? Ja, ich rede so lange, wie ich will und ich rede auch, was ich will. Ja, kommt damit klar. Langsam werde ich echt sauer, ne? Ich habe da keinen Bock mehr drauf, dass ich mich ständig muss ich hier mich unterbrechen lassen irgendwie. Ich bin jetzt hier die Hauptfigur. Ich stehe hier ganz vorne. Ich stehe hier ganz vorne und ich habe hier was zu sagen und ihr habt jetzt gefälligst zuzuhören und wenn ihr nicht zuhören wollt, dann hört ihr eben nicht zu. Ich höre jetzt auch auf. Ich hab da keinen Nerv mehr drauf. Ich krieg langsam echt schlechte Laune. Wo war ich denn jetzt eigentlich? Weiß ich nicht mehr.